Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter. Alles fing an mit, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendein Telefonat. Da haben wir mal telefoniert miteinander, festgestellt, dass wir gar nicht so weit auseinander wohnen. Kerpen und Siegburg trennen, glaube ich, um die 35 bis 40 Kilometer. Und seitdem sind wir irgendwie ziemlich eng im gleichen Netzwerk unterwegs, in der gleichen Bubble, haben diverse Veranstaltungen schon zusammen besucht. Und so freue ich mich sehr, dass heute Oliver Oetgen bei mir im Podcast sitzt. Hallo Oliver.
Hallo Katrin, danke schön, dass du mich eingeladen hast und du hast es gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und irgendwie hat alles mal mit einem Telefonat angefangen, wo wir uns ausgetauscht haben und mal gehört haben, was macht denn die andere Person denn da?
Ja, ich glaube, ich bin auf dich aufmerksam geworden, als du 2024 auf der Zukunft Handwerk dein erstes Buch vorgestellt hast. Und ich glaube, danach habe ich dir geschrieben, sag ich, lass uns doch mal quatschen. Und irgendwie so kam es zustande. Und seitdem sind wir permanent auf Veranstaltungen zusammen unterwegs. Und das finde ich sehr schön, ne? Man kennt sich schon, unsere Assistenzen kennen sich und das ist irgendwie nett.
Ja, und das Highlight war ja, dass wir ja jetzt auch zusammen in München gewesen sind bei der Zukunft Handwerk. Dementsprechend haben wir in dem Jahr alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Ja, absolut, genau. Ich starte meinen Podcast immer mit der Frage, drei Dinge, die man über dich wissen sollte.
Ja, kann ich dir gerne beantworten. Also einmal, ich bin selber Handwerksunternehmer, auch aktiv im Handwerksunternehmen immer noch und möchte das auch sehr lange noch bleiben. Habe in der Zeit sehr, sehr viele Fehler gemacht und sehr, sehr viele Learnings gehabt, die ich eben halt jetzt den Menschen auch wiedergeben möchte, denn ich bin der Meinung, dass man aus Fehlern lernen sollte und vor allen Dingen dann, wenn man sie nach außen trägt, ist es noch umso schöner.
Okay, und mein Podcast heißt ja Nach Fest kommt ab und du kennst diesen Spruch sicherlich. Welche Anekdote oder welche Erinnerung hast du an diesen Spruch?
Ja, wahrscheinlich hast du diese Aussage schon öfters gehört, aber wenn man so eine Schraube in die Wand dreht und irgendwann die sich durchdreht, das ist so die typische Geschichte beim Werkeln, ne? Also ist egal, ob man jetzt irgendwie einen Kaninchenstall baut oder einen Karnevalswagen, also irgendwie kommt immer mal die Situation, dass man irgendwie selber durchdreht und deswegen auch die Schrauben durchdrehen und das ist so meine Geschichte dahinter, die ich immer mal wieder damit verbinde und jedes Mal, wenn ich dann deine Postings sehe, nach Fest kommt ab, denke ich auch immer in diese Richtung, also wirklich in diese Schraube, die durchdreht und sie steht ja doch für mehrere Sachen.
Das stimmt, ja. Ich habe erst im Nachgang verstanden, dass es ein Spruch ist, der doch ein bisschen tiefsinniger ist als nur mit Schrauben.
Definitiv.
Ja. Ja, genau. Wir haben uns heute hier getroffen, um über das Thema Nachfolge zu sprechen. Du selber, das weiß ich von der Zukunft Handwerk 2025, wo ich ja Moderatorin bei einer Panel-Diskussion war, wo du auch schon darüber gesprochen hast, bist ja selber auch schon zweimal durch diesen Prozess durchgegangen. Magst du einmal kurz meine Hörerschaft abholen, was du da so, also einmal kurz was, ja, erzähl doch mal gerade einfach.
Ja, ich halte mich ein bisschen kurz oder kürzer, weil sonst würden wir, glaube ich, sehr lange darüber sprechen können, denn die Geschichte ist eigentlich sehr lange. Aber es ist so gewesen, dass mein Vater damals in dem Unternehmen, wo er tätig war, dann aufgrund einer, naja, aus seiner Sicht zumindest gescheiterten Generationenübergabe vom Seniorchef zum Juniorchef dann eben halt ausgeschieden ist. Und wir dann ein Unternehmen gesucht haben und so dann im Endeffekt durch ein Management Buy-in, also von außen kommend, ein Unternehmen gekauft haben, was sich im Nachhinein als auch großes Learning halt einfach gezeigt hat, denn damals waren so Werte oder die Bilanzen, die Zahlen waren total wichtig und die Zahlen waren herausragend bei dem Unternehmen, was wir übernommen haben. Aber ein Unternehmen muss ja auch entsprechend vorbereitet sein, dass dann auf einmal das Zentrum des Unternehmens, also die Inhaberin, der Inhaber, dann einfach ausgetauscht wird. Und das war in dem Fall, wo es bei uns darum geht, um das Unternehmen nicht der Fall. Und wir sind schwer auf die Nase gefallen, haben ganz viele Themen gehabt, auf die wir mit Sicherheit gleich nochmal eingehen werden, die wir schon mitgenommen haben. Und ich sag mal, die Pointe der Geschichte ist dann einfach, dass wir dann nachher das Unternehmen, hatte mein Vater damals wirtschaftlich haftend übernommen, und jetzt habe ich den Betrieb vor 3 Jahren auch übernommen, und das ist auch die Pointe. Es hat gar keiner mitbekommen, dass ich das Unternehmen übernommen habe. Irgendwann auf der Weihnachtsfeier haben wir dann mal erzählt, übrigens, das Unternehmen, oder mein Vater sagte dann, das Unternehmen gehört seit ein paar Monaten nicht mehr mir, sondern ist von meinem Sohn. Nur, dass ich es mal gehört habe, dass ihr Bescheid wisst, und weil sich nichts verändert hat, ne? Weil wir nichts verändern mussten. Ich hatte die Möglichkeit, einfach über die Jahre die Strukturen aufzubauen, die ich haben möchte, und genau davon oder damit arbeiten wir heute noch.
Wahrscheinlich war das auch so ein schleichender Prozess. Man kennt das ja häufig bei Übernahmen. Das ist so ein harter Cut. Ihr habt natürlich einmal von extern übernommen. Wahrscheinlich geht es da auch eher schwierig mit so einem schleichenden Übergang. Und aber von Papa zu Sohn und man ist so täglich mit eingebunden, stelle ich mir das auch deutlich einfacher vor, so einen schleichenden Übergang, dass die Mitarbeitenden auch nicht so diese riesen Veränderungsschritte mitkriegen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das leichter war. Wie
Ja.
viele Mitarbeitende habt ihr noch aus der ersten Übernahme? Oder ist das, kannst du das mal zeitlich terminieren, wie lange das her ist?
Ja, also die Übernahme damals war im Jahr 2009. Und ja, 2009, also heute 16 Jahre her, ist schon eine ganze Ecke her. Und ich glaube, es sind heute noch da im Unternehmen 3 Personen. Wir haben damals 12 Personen übernommen. Die waren im Unternehmen tätig. Heute sind noch 3 davon da. Und wir sind heute aber 45 Mitarbeiter. Wir sind auch zwischendurch mal sehr groß gewesen. Wir waren bei 100 Mitarbeitenden und ja, mussten auch da nochmal so ein bisschen uns neu finden, haben wieder ein bisschen abgebaut und sind nochmal neu gestartet, wenn man so möchte.
Ja, 100 ist schon eine Nummer. Also da ist
Ja.
ja,
Da haben wir
das.
einiges gelernt in der Zeit, was so Prozesse angeht, was so Abläufe angeht, Kommunikation und so weiter. Also da sind ganz viele Sachen nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen können. Und da gibt es auch gar keine Schuldzuweisung in irgendeine Richtung, sondern waren alle daran beteiligt und vor allen Dingen natürlich auch ich, weil ich den Willen hatte, viele Arbeitsplätze zu schaffen. Und das haben wir auch hinbekommen. Wir haben akquiriert wie die Bescheuerten und haben jeden Auftrag bekommen, den wir haben wollten. Aber am Ende muss man einfach sagen, war es einfach viel zu wild und viel zu anstrengend. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, jetzt reduzieren wir mal wieder und schaffen eine Basis. Und haben dann so mit so 40, zwischen 40 und 50 Mitarbeitenden immer so einen Sockel gehabt. Und heute bin ich sehr froh, dass wir nicht mehr größer sind, sondern dass wir dann auch dabei geblieben sind.
Wenn du mit anderen Betriebsinhabenden sprichst, die auch eine Übernahme schon im Gange haben oder die das vielleicht planen, gibt es etwas, wo du, also ich kenne das so als Mutti, es gibt immer so eine Sache, die man so jeder Schwangeren mitgeben will. Ne, so, oh, darauf würde ich beim nächsten Mal oder ne, so, ich werde jetzt nicht nochmal schwanger, aber darauf würde ich auf jeden Fall achten. Gibt es da eine Sache, wo du dich immer kaum zurückhalten kannst, weil du diesen einen kleinen Tipp so sehr, der dir so sehr am Herzen liegst? Was wäre er?
Also vorwegzunehmen, es gibt ganz viele Tipps und ganz viele Punkte, die ganz wichtig sind. Aber es ist so, dieser eine Impuls, glaube ich, der wichtig ist, der auch dann alle zum Nachdenken bringen soll. Und zwar wirklich ab dem ersten Moment, wo ich Verantwortung übernehme in so einem Unternehmen, quasi meine Nachfolge schon vorzubereiten. Heißt, wenn ich Dreh- und Wendepunkt oder Angelpunkt des ganzen Unternehmens bin, wenn ich in dem Betrieb bin und bin quasi die Struktur, ich bin der Prozess, weil alles in mir drin ist, weil alles in meinem Kopf ist, dann kommen wir irgendwann in die Situation, dass wir zum Beispiel zum Thema, nehmen wir mal den guten Fall, Thema Nachfolge an der Stelle, die Nachfolge quasi gar nicht eins zu eins erfolgen kann, denn kein Mensch kann den Kopf kopieren, den ein anderer hat. So, das heißt also, die Position, die Rolle der Person, die den Betrieb eben gerade im Moment leitet, kann nie eins zu eins adäquat ersetzt werden. Bedeutet, wir haben in der Nachfolge oder im Ersatz, je nachdem, in welcher Situation wir sind, ein Riesenproblem, denn keiner weiß, wo was ist, keiner weiß, wie es funktioniert, keiner weiß, wer Ansprechpartner ist im schlimmsten Fall. Und das ist ein absolutes K.O.-Kriterium für auch einen Wert darzustellen. Ein Unternehmen, wir gehen alle davon aus, wir haben einen Handwerksbetrieb und dieser Betrieb hat einfach einen Wert. Und er hat genau in dem Fall, den ich gerade beschrieben habe, dass es nur eine Person gibt, die Dreh- und Angelpunkt ist, die alles darstellt in dem Unternehmen, hat das Unternehmen nämlich keinen Wert. Muss man einfach ganz klar so sagen, selbst wenn da ein Anlagevermögen da sein sollte, braucht die neue Person, die dieses Unternehmen dann unter Umständen weiterführt, braucht dieses Anlagevermögen, diese Werte, die da sind, um sie unter Umständen einzusetzen, dass der Alltag funktioniert. Heißt, ich brauche Finanzmittel, ich brauche Möglichkeiten der falschen Entscheidungen, und falsche Entscheidungen kosten immer Geld. Und gerade dann, wenn nirgendwo ein Prozess ist, wenn nirgendwo etwas klar ist, wenn nichts klargestellt ist, dann braucht man viel Geld, um für die Entwicklung gerade dieser Prozesse, dieser Abläufe, dieser Strukturen, die einfach nötig sind. Und deswegen gebe ich zu bedenken, wirklich nochmal, das Unternehmen ab dem ersten Tag auf die Nachfolge vorzubereiten. Das heißt eigentlich auch so, sich selber ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, überflüssig machen. Natürlich bis zu einem gewissen Punkt, wie man das persönlich auch möchte, und vor allen Dingen, wie man es verantworten kann gegenüber jemandem, der den Betrieb nachher übernimmt.
Abkömmlich würde ich es vielleicht nennen.
Ja, genau, ist ein guter Punkt. Nehmen wir Urlaub oder Ähnliches, ne? Also wenn dann nicht 100-mal das Telefon klingelt, glaube ich, sind wir alle glücklich. Deswegen, ja, guter Begriff, ja.
Ja, ich unterrichte ja an der Meisterschule und da sitzen ganz viele dabei, die auch einen elterlichen Betrieb oder den Betrieb übernehmen wollen sollen, in dem sie gerade arbeiten. Das ist natürlich dann noch ein bisschen weiter weg als der elterliche Betrieb. Und ich werde das mal fallen lassen, dass du das so gesagt hast, und werde mal auf die Gesichter gucken. Das sind natürlich alles junge Menschen, irgendwie zwischen 23 und 30. Und wenn ich denen sage, wenn ihr das Ding übernehmt, denkt an die Abkömmlichkeit von euch, die ihr entwickelt, sodass, ne, ihr auch schon an die nächste Übernahme wieder denkt. Ich bin ganz gespannt auf die Gesichter, denn häufig ist ja bei so einer Übernahme ja dieses, ich möchte es, die Vision, ne, die man so hat, diese Motivation dahinter, die ist ja unbändig, was ja gut ist, sonst würde man vielleicht auch so viele Risiken gar nicht eingehen. Und ich glaube, das könnte tatsächlich, ne, es ist so ein kleiner Drücker. Stellst du das auch fest, dass das irgendwie so ein bisschen runterdrückt mit so, oh, ich muss schon direkt wieder an die Übergabe denken? Oder wie kommt das an, wenn du mit Menschen darüber sprichst?
Also egal, in welcher Altersklasse ich da unterwegs bin, also wenn ich Vorträge halte, egal in welcher Situation die Menschen sind, im Grunde sind erstmal alle damit nicht einverstanden, was ich da sage, weil es geht auch ans Ego. Ja, wie du gerade schon so angedeutet hast, ich mache ja ein Unternehmen auf, oder ich übernehme ein Unternehmen, um im Mittelpunkt irgendwo auch zu stehen, um Dreh- und Angelpunkt zu werden, um wirklich die Person zu sein, die Chefin ist, die das Sagen hat. Und in dem Moment, wo ich damit anfange, mich quasi auf eine Nachfolge vorzubereiten, gebe ich ja schon direkt wieder Aufgaben ab oder Inhalte ab oder Kompetenzen ab. Aber es ist, wenn man es mal so ein bisschen vielleicht auch sacken lässt, die größte oder beste Art, das zu tun, denn du wirst mal krank, du wirst mal in Urlaub fahren, du wirst Familie haben, du wirst unter Umständen Situationen haben, die du gar nicht mehr alleine handeln kannst, weil sie einfach ausufern, zum Beispiel Schriftverkehr oder ähnliches. Ich meine, da gibt es andere Möglichkeiten mit KI und so weiter, aber trotzdem, man kommt gegebenenfalls an seine Kapazitätsengpässe, die persönlichen. Man wird krank, man fällt unter Umständen aus, oder wir haben einen Unfall und fallen so dermaßen aus, dass wir gar nicht mehr greifbar sind. Und das sind so die Situationen, die man sich immer wieder vor Augen halten soll, sowohl die positiven als auch natürlich diese Worst-Case-Szenarien, die ich gerade beschrieben habe. So, und spätestens dann, wenn man sich dann objektiv mit dem Thema unterhält und auch das Thema Verantwortung nochmal dann dazu nimmt, und zwar Verantwortung natürlich auf der einen Seite für sich selber, für die eigene Familie, aber dann auch für den Betrieb, für die Mitarbeitenden im Betrieb und deren Familien haben wir auch Verantwortung. Es sind einfach wichtige Punkte, die eine große Rolle spielen. Und ich bin der Meinung, wenn man diese ganzen Gesichtspunkte mit reinnimmt, hat man eine sehr gute Basis geschaffen, um zu sagen, okay, dann fange ich doch einfach mal an und gebe immer so häppchenweise ab. Oder fang an, häppchenweise das Ganze aufzusetzen. Fang mit kleinen Positionen an, und dann, wenn ich merke, auch da fühlt mir gar nicht so schlecht, weil die Aufgabe mag ich gar nicht, und dann gebe ich die schon mal komplett ab. Und so kann man ja dann mal anfangen. Ne? So, und das Wichtigste, glaube ich, ist so im Alltag oder wenn man jetzt mit der Familie im Urlaub ist, dass man wirklich dann Ruhe hat, dass man vielleicht dann seinen Anruf dann mal einmal oder zweimal am Tag dann macht, weil man halt weiß, okay, da passieren gerade wichtige Dinge und dass man einfach das Gefühl hat, okay, ich bin trotzdem dabei, auf Höhe und so weiter. Und wenn dann mal der Kunde anruft, kann ich trotzdem ans Telefon gehen, weil ich Bescheid weiß. Das ist besser, als 100 Anrufe zu bekommen, während man da irgendwo am Pool liegt und versucht, ein Bier zu trinken.
Ja, ganz wichtig, und ich kenne ganz viele UnternehmerInnen, die kaum Urlaub machen, weil sie eben nicht abkömmlich sind. Und das ist genau das, was nämlich hintenrum einem dann irgendwann die Keule in die Knie schlägt, weil man einfach umfällt. Das ist katastrophal und das ist ganz, ganz wichtig da für solche Momente oder zum Beispiel in einen Unfall. Da muss man ja nicht immer was für tun, ne? Also manchmal ist man auch einfach in so einem Unfall, Verkehrsunfall oder auf der Baustelle einfach mit drin. Man hat da gar nichts mit zu tun, keine Verantwortung gab, gar nichts. Und trotzdem passiert ein Unfall. Und dann ist ja auch super wichtig, dass in dem Moment trotzdem die Firma weiterlaufen kann.
Ja, und jetzt beschreibst du ja quasi den Zusammenhang ja schon zwischen dem, ich gebe irgendwann mein Unternehmen wieder in andere Hände, geplant und strukturiert, mit dem Thema Notfall. So, und das ist auch sehr gut und ohne weiteres sehr gut zu kombinieren, denn wenn ich nämlich eine Planung mache für eine Übergabe, also wenn ich mich wirklich hinsetze und sage, arbeite daran, dass ich den Betrieb relativ schnell wieder übergeben kann, und schnell ist ja relativ, kann tatsächlich schnell sein, 1, 2 Jahre, kann aber auch 10 Jahre dauern. Das ist ja immer so, je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist und wie die Personen, die handeln, da unterwegs sind. Aber wenn ich das tue, kann ich quasi so diesen, man nennt es ja immer so im Sprachgebrauch, den Notfallkoffer für Unternehmerinnen und Unternehmer, den man so in der Ecke stehen haben sollte, wo alles drinsteht, wo man so alles drin hat, was so wichtig ist, was dann die Familie zum Beispiel oder Menschen, die im Unternehmen schon tätig sind, dann sich nehmen können. Im Fall der Fälle, da können, weiß ich nicht, da können ja schon entsprechende Vollmachten drin sein, da könnten ja schon die Kontakte drin sein zu Banken oder sonstigen Institutionen, wo man einfach mit sprechen muss oder sollte, gerade in solchen Situationen oder auch im Alltag einfach mitreden sollte. Und der Notfallkoffer ist quasi schon, sagen wir mal, zumindest mal so halb mit aufgebaut. In dem Moment, wo man anfängt, in diese prozessuale Situation reinzugehen, in die Abläufe reinzugehen und das Ganze, und das ist, glaube ich, das wichtigste Wort dabei, transparent zu gestalten. Und wenn man sein Unternehmen transparent gestaltet, kommt dieser Notfallkoffer zumindest mal zu einem großen Prozentsatz schon automatisch dabei raus, weil viele Sachen sich einfach schon ergeben daraus.
Ja, total wichtig. Und ich will noch mal auf eine Sache zurückgehen. Du hast gesagt, nur so peu à peu die Dinge abzugeben. Es macht ja auch total Sinn, Dinge abzugeben, auf die man keinen Bock hat. Denn da sind wir ja wieder bei Effizienz, ne, in der Produktivität. Woran wir keinen Spaß haben, brauchen wir unfassbar viel lange Zeit für, weil wir dann plötzlich noch, ich erinnere mich noch an meine Abitur, Prüfungen, da musste ich lernen und ich hatte irgendein Fach, ich weiß gar nicht, was war. Es hat mich auf jeden Fall massivst genervt. Und was habe ich gemacht in dieser Zeit? Ich war der Meinung, dass mein Kellerraum unbedingt mal durchgewischt werden musste. Es war unausweichlich, dieser Kellerraum musste durchgewischt werden. Was für ein Schwachsinn auch, ne?
Ja, das
Aber
ist
so
total
hatte ich
verrückt,
natürlich,
ja. Also Wahnsinn.
ja. Meine Schwester hat mir Ähnliches berichtet. Die hat dann die Plastiktüten, die es damals noch gab, nach Größe sortiert und gefaltet. Das war auch. Es ging gar nichts anderes mehr. So, und jetzt übertragen wir das nochmal auf Unternehmen und das Handwerk. Man erfindet natürlich dann ja auch ganz schnell irgendwelche Notwendigkeiten, die jetzt unbedingt gemacht werden müssen, um sich dieser Tätigkeit zu entziehen, auf die ich keinen Bock habe, weil sie mir nicht gelingt. Es macht natürlich total Sinn, grundsätzlich solche Dinge ja auch auszusortieren, zu sagen, ich hole mir jetzt jemanden rein, der da sogar Spaß dran hat. Ja, das ist an Effizienz ja auch nicht zu übertreffen. Unglaublich. Ja. Wie stellst du
Ja,
das fest? Ja?
definitiv. Also wie du schon sagst, man sollte tatsächlich mit den Punkten anfangen, die einem wirklich auch keinen Spaß und keine Freude machen, ne? Also ich sag mal, nehmen wir einfach mal vielleicht das Thema Buchhaltung. Ich glaube, das ist dem Handwerk doch sehr weit entfernt. Aber selbst Arbeitssicherheit, ne? Also ich sag mal, ist ja auch so ein Thema, was sehr gut und stark dokumentiert werden muss. Das hat ja schon fast was von Buchhaltung an der Stelle. Aber nehmen wir mal die Buchhaltung. Also wenn man da überhaupt kein Interesse dran hat, wäre das, glaube ich, das Erste, was ich aussortieren würde. Denn es ist halt einfach, es hat ja gar nichts mehr mit dem Handwerk zu tun, sondern da geht es ja nur darum, nachher in irgendeiner Form eine Zahlenlandschaft zusammenzubauen, was dann auch der Steuerberater dann am Ende wahrscheinlich übernimmt. Und Das sind so Punkte, die man auf jeden Fall aussortieren kann. Da kann man sagen, hör mal, damit muss ich mich nicht belasten. Lass mich lieber über Thema Qualitätssicherung, technische Ausführung und diese Punkte und vielleicht auch Weiterentwicklung der eigenen Person halt einfach dann die Zeit investieren, als wie jetzt irgendwelche Belege hintereinander zu heften oder ähnliches. Ja, das sind so die Sachen, die man definitiv machen sollte, und mit denen kann man sehr, sehr gut anfangen.
Ja, vor allem, wenn ja Zahlen häufig auch bei einer Übernahme ja auch immer noch einen sehr großen Wert haben. Und wenn die natürlich schon mal geordnet sind und fast tagesaktuell einsehbar sind, ist das natürlich super viel wert. Was würdest du sagen zu den ganz normalen Zahlen, die man so in Listen führt? Was sind denn Zahlen, die nicht auf Listen stehen, die aber trotzdem für eine Übernahme super wichtig sind?
Ja, du grenzt mich jetzt sehr ein mit Zahlen an der Stelle. Also
Zahlen
als
in
er
Anführungsstrichen, sagen wir
ja,
so.
also der erste Punkt oder das Allerwichtigste in dem Unternehmen sind immer die Menschen. Und dann geht es darum, natürlich, um auf Zahlen jetzt zurückzukommen, wie viele sind es, dann kann ich schon daran abschätzen, wie, naja, intensiv auch dieser Vorgang der Übernahme wird. Denn jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Jeder Mensch möchte anders gesehen werden. Und wenn die Zahl gering ist, dann kann man vielleicht sogar das alles relativ schnell unter einen Hut bringen. Und dann kann man mit den Menschen Einzelgespräche führen, dann nochmal Gruppengespräche. Und dann ist schon viel getan. Aber auch selbst dabei muss man immer genau schauen, was sagt man in diesen Meetings? Die Menschen erwarten ja in der Regel, dass alles so bleibt, wie es ist, weil sie sich ja daran gewöhnt haben. Haben wir ja immer schon so gemacht und so weiter. Man muss also vorsichtig sein und nicht zum Beispiel ankündigen, dass man alles beim Alten lässt und dann feststellt, okay, aufgrund der Situation, die ich vorgefunden habe und der Situation, wie ich arbeiten möchte, sind da vielleicht Unterschiede. Dann sollte man vielleicht am Anfang ein bisschen konservativer sich verhalten und sagen, ja, wir schauen mir alles in Ruhe an und wir halte euch dann eben halt täglich oder wöchentlich oder wie auch immer auf dem Laufenden, wo wir jetzt gerade dran arbeiten oder ob wir Veränderungen herbeiführen. Also der Mensch ist für mich auf jeden Fall das A und O. Ist eine Sache, die war mir immer schon sehr, sehr wichtig, aber sie wird halt immer wichtiger. Also die Kommunikation, die Möglichkeit der Mitsprache der Belegschaft auch und so weiter. Das sind ja wichtige Bausteine. Und gerade wenn man einen Betrieb übernimmt, ist total wertvoll, wenn man in der Belegschaft Menschen hat, die den Betrieb schon kennen, die genau wissen, wie funktionieren die Abläufe oder wo, in welcher Werkstatt fahre ich alleine mit dem Auto. Ne? Klar kann ich jetzt die Rechnung raussuchen und mir das angucken, aber vielleicht ist jetzt das Auto fährt zu der Werkstatt, das andere fährt zu der Werkstatt und dann stehe ich wieder da, bin ich nur eine Stunde am Suchen. Aber wir haben ja das Know-how in den Betrieben in der Regel. Wir müssen halt nur bereit sein, selber halt die Fragen zu stellen. Und das ist oft schon mal eine Hürde, die ja nicht immer gegangen wird, ne? Oder die nicht immer genommen wird. Dass man eben halt dann sagt, ja, nee, wenn ich jetzt da frage, mache ich mich ja abhängig oder so. Halte ich überhaupt nicht für sinnvoll. Also ich handhabe es in meinem Betrieb komplett anders. Bei mir im Betrieb ist es so, dass ich sage, klar, hat jeder Aufgaben und jeder hat natürlich seine Schwerpunkte und soll da anhand der Aufgaben und Schwerpunkte dann auch frei handeln. So, und dann könnte man jetzt sagen, ja, dann weißt du aber doch gar nicht, was passiert. Dann sage ich, ja, das ist richtig. Ich weiß zu mit Sicherheit 70% nicht in jedem Detail Bescheid, aber gerade die 30% oder nehmen wir Pareto, nehmen wir die 20%, 20 zu 80, die 80%, da weiß ich nicht Bescheid, aber die 20%, da weiß ich halt genau Bescheid, weil ich immer wieder im Austausch bin. Und die 20% machen halt 80% des Unternehmens aus. Und genau darum geht es auch, zu verstehen, welche Personen sind in welchen Situationen, wer kann mir an welchen Stellen helfen, wem macht was Spaß, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Und das sind mal so Punkte, die ich da einfach mal als absolut das Wichtigste sehe, auch wenn wir jetzt nicht viele Zahlen drin hatten in der Beantwortung. Aber es ist halt eigentlich der wichtigste Punkt. Der Mensch steht absolut im Mittelpunkt und der muss mehr gesehen werden. Und das ist häufig so ein Thema, ja, wo ich sage, die Menschen werden gesehen, natürlich, aber es wird zu wenig dann auch kommuniziert und miteinander gesprochen.
Bleiben wir doch direkt dabei. Wie ist das denn? Wie weit bei Digitalisierung ist ja so, dass man seine Belegschaft mitnehmen sollte, transparent halten, wir wollen das mit dem erreichen und so weiter. Wie ist das bei einer Übernahme? Wie transparent sollte das Gesamt gehalten werden? Hast du da einen Tipp? Werbung. Du willst raus aus dem 0815 bei deinen Stellenanzeigen? Dann habe ich was für dich. In meinem Webinar Stellenanzeigen, die wirken mit KI fürs Handwerk, zeige ich dir, wie du mit ChatGPT moderne, authentische und wirksame Stellenanzeigen schreibst. Du bekommst von mir im Webinar erprobte Prompts speziell fürs Handwerk und on top mein personaler Wissen auf der Tonspur dazu. Nach 90 Minuten weißt du, wie du die KI wirklich sinnvoll einsetzt, was Bewerbende heute erwarten und kannst jede künftige Stellenanzeige eigenständig schreiben. Das Ganze gibt's für 39 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer in einer kleinen Runde mit maximal 15 Teilnehmenden. Alle Infos findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Werbung Ende.
Es liegt immer so ein bisschen daran, wie die Konstellation ist. Gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt, ich bin jetzt, weiß ich nicht, 55 und jetzt machen sich alle so im Betrieb so langsam auch so ein bisschen die Gedanken, okay, wie lange macht er denn noch? Oder ich bin sogar 60, bin jetzt 62 geworden und dann denken die alle, okay, eigentlich ist er jetzt im Alter, da hört er bald auf. Ne? So, und deswegen ist das an der Stelle zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, da auch sehr transparent zu sein und auch da in die Offensive zu gehen und zu sagen, ich habe einen Plan. Ich weiß, was da auf uns zukommen wird, beziehungsweise ich weiß, irgendwann ist für mich der Zeitpunkt, wo ich in Ruhestand gehe. Deswegen gibt es einen Plan XY. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, denn Fachkräfte ist ja das große Thema aktuell. Wir brauchen viele und wenig sind da, die eben halt Positionen besetzen wollen. Und wenn sie Positionen besetzt, wenn die besetzt werden, haben wir auch viele Reisende, die leider auch sehr schnell wieder weg sind. So heißt, ich muss mir wirklich Gedanken darüber machen, auch eine gewisse Attraktivität einfach auch nach außen zu zeigen. Und Attraktivität, da gehört auch zu, dass die Nachfolge geregelt ist. Und wenn die Information ist, pass auf, meine Mitarbeitenden hier im Unternehmen sind alle in meinem Alter, wir gehen gleichzeitig in Ruhestand, ist das auch eine Regelung. Ja, wenn man den Betrieb dann schließt und sagt, pass auf, wir sind alle in meinem Alter, wir machen alle bis, weiß ich nicht, 65, 67, wie auch immer, und dann ist das auch okay. Ja, aber in der Regel ist ja so, man hat so eine Altersstruktur, die ein Mischverhältnis darstellt. Und das heißt also irgendwann, wenn die Inhaberstruktur dann etwas älter geworden ist, dann gibt es trotzdem noch junge Leute oder hoffentlich junge Leute in den Unternehmen und die möchten wissen, wie es in Zukunft weitergeht. Übrigens auch die Kunden. Ne? Also es ist ja nicht nur die eigene Belegschaft, sondern auch die Kunden wollen wissen, was passiert, wenn ich dem Unternehmen jetzt einen Auftrag erteile. Nehmen wir mal Gewährleistung, nehmen wir mal einfach vielleicht einen Kunde, der auch mehr Objekte oder der mehr zu tun hat, der dann eben halt sagt, pass auf, wir machen jetzt eine Sache zusammen, aber wir wollen brauchen eigentlich einen Partner für die nächsten Jahre. So, dann suchten solche Auftraggeber auch nicht die Unternehmen raus, nehmen dann nicht die Unternehmen, die keine Struktur haben, die keinen Plan haben, sondern sie nehmen immer die Unternehmen, die in der Kommunikation stark sind und die ganz klar nach außen hin auch verkörpern, wie die Zukunft aussieht des Unternehmens und wie die Abhängigkeit ist zu einzelnen Personen.
Ja, und vor allem so Wartungsgeschichten, die sind ja doch irgendwie immer. Da wünscht man sich als Kunde, ne, so geht es mir zum Beispiel auch, dass schon auch das bei der gleichen Firma läuft, wo ich vielleicht auch das erhalten habe. Ne, das, also jetzt Heizung zum Beispiel oder Dach, keine Ahnung was. So, ich kann mir vorstellen, dass da eine große Identifikation mit dem Unternehmen da ist und auch eine Unsicherheit einhergeht, wenn eben das nicht kommuniziert wird. Ich habe letztens in einem Projekt mitgemacht, da wurden junge Leute begleitet, die übernehmen. Und da saßen wirklich fast ausschließlich Söhne und einer, der von seinem Arbeitgeber das übernimmt. Und in der Abschlussrunde hieß es dann, ja, es ist irgendwie alles klar, was wir hier besprochen haben und das ist für uns alles völlig einleuchtend. Aber es müsste hier eigentlich eine andere Person sitzen, die sich das mal anhört. So, der Papa, ne? Der Papa, der nicht vom Stuhl weichen will, der Papa, der die ganzen Prozesse stört, weil er sagt, was macht ihr da schon wieder? Das haben wir doch sonst nicht so gemacht. Welchen Tipp hast du da für so eine Situation? Da ist ja viel auch mit Respekt und Dankbarkeit natürlich auch nur so einen Betrieb zu übernehmen. Da sind viele Emotionen, die da mitschwingen. Und man will da vielleicht den Papa auch nicht so wegstoßen. Hast du einen Tipp?
Ja, es braucht knallharte Wahrheit und Transparenz, auch an der Stelle. Es ist ja so, natürlich funktioniert ein Unternehmen, was übernommen werden soll, funktioniert ja. Ne? Ansonsten kann es ja nicht übernommen werden. Und trotzdem Und das ist ja, das regelt ja auch der Verstand an der Stelle, ist ja jeder Mensch anders. Das heißt also, es werden andere Einflüsse kommen von den Personen, die dann quasi übernehmen. Und genau da ist der Punkt, wichtig ist. Und das durfte ich zum Beispiel erfahren. Ich durfte sehr viel ausprobieren, ich durfte sehr viel Fehler auch machen und diese Fehler dann oder das auch dann natürlich die Suppe wieder auslöffeln natürlich am Ende, also die Verantwortung auch übernehmen dann. Und ich glaube, diese Spielfelder sind total wichtig im Miteinander dann auch. Und ja, Respekt ist gut, aber trotzdem ist da eine Offenheit, eine Klarheit und ist da absolut notwendig. Und ich glaube, es ist dieser Abschiedsschmerz irgendwo, der natürlich bei den Abgebenden vorhanden ist, der oft nicht wirklich die richtigen bzw. die rationalen Entscheidungen treffen lässt. Jeder weiß ja, wenn ich Fußball spielen möchte und noch nie gegen den Ball getreten habe, dann muss ich das üben. So und so genauso weiß ich auch, dass wenn ein junger Mensch so ein Unternehmen übernimmt, dann muss der das üben können. Der muss ein Trainingsfeld haben. Und dann muss man sich Gedanken darüber machen. Vielleicht sind es dann eben halt einzelne Aufgaben erstmal oder es sind in einer Form Abteilungen, je nachdem wie groß das Unternehmen ist oder Aufgabengebiete, Schwerpunkte. Und dann muss man auch zulassen, dass wirklich da an der Stelle ja die Kompetenzen auch klar verteilt sind. Und die Kompetenzen sind dann eben halt bei dem jungen Menschen und nicht bei dem oder der abgebenden Person. So und es funktioniert nicht anders, denn wir brauchen diese Trainingseinheiten. Da kommen wir gar nicht drum rum. Ansonsten können wir uns nicht verbessern. Wir müssen Fehler machen und wir müssen diese Fehler auch wieder auslöffeln können. Und deswegen, wir brauchen diese Begebung, diese Situation. Und ja, dieser Punkt, dass die Abgebenden tatsächlich mal an solchen Treffen teilnehmen sollten, ist definitiv richtig und auch wichtig. Und vielleicht nimmt man nochmal den Punkt, den ich eingangs schon mal gesagt habe, dass das Unternehmen im Grunde keinen Wert hat, wenn es nur die eine Person ist. So, und ich glaube, das ist der Schmerzpunkt, an dem wir uns so ein bisschen auch reiben dürfen und wo auch die Abgebenden auch mal genauer hinhören dürfen. Denn wenn ich das Unternehmen bin, ist mein Unternehmen nichts wert. So, und das ist Fakt. Und genau das ist das, was wehtut, weil der Betrieb ist ja die Altersvorsorge, Betrieb soll ja auch weitergeführt werden, ist ja auch wichtig, dass der Name auch dann im Unternehmen steht, beziehungsweise alle sagen, das ist ein Unternehmen wie damals. Dann muss ich auch da in eine gewisse Vorleistung gehen. Ich muss den Raum schaffen für die Menschen, die nachrücken und auch die entsprechenden Freiheiten geben. Und das zu einem Zeitpunkt am besten, wo es schon relativ früh ist. Und ja, sie werden vieles anders machen und ja, sie werden Fehler machen. Aber sie werden auch irgendwann daraus lernen und entsprechend nach vorne kommen und dann entsprechend das Unternehmen auch, ja, nach vorne tragen.
Was meinst du so von deiner persönlichen Einschätzung her? Ist es schwieriger, den Betrieb von den Eltern zu übernehmen oder vom, sagen wir mal, noch jetzigen Arbeitgeber?
Ja, ist eine gute, ja, ist eine gute Frage, ist eine gute Frage. Also ich habe gerade kurz darüber nachgedacht. Die Emotion ist ja generell, die schwingt ja immer mit. Ja, also auch nicht nur die Personen, die übernehmen, sind in der Emotion unterwegs, weil sie Glücksgefühle haben und sagen, alles super und so weiter. Auch die Abgebenden, man muss ja eins sehen, die Menschen haben für dieses Unternehmen gelebt. Und ja, geben quasi ihre Existenz auf, das ist das Monetäre, aber im Grunde auch einen Teil ihres Lebens auf. Und wahrscheinlich ist es sogar in der Familie, wenn man es gut macht, wenn man da richtig gut vorbereitet auch reingeht, ist es sogar noch ein Ticken einfacher, weil man auch ein anderes Verhältnis hat, weil man dann sagt, hör mal, du kannst hier immer eine Aufgabe haben, du kannst immer hier irgendwas machen. Bei fremden Personen, beziehungsweise wenn man ein Unternehmen übernimmt, wo vorher eine andere Inhaberstruktur war, die nicht zur Familie gehört, kann das sein, dass eben das auch schlecht läuft. Insofern, dass die Person nicht abgeben kann, die verkaufende Seite nicht abgeben kann und versucht krampfhaft diese Kompetenzen auf der Seite zu halten. Ja, weil es gibt ja keine Ebene, warum es nicht so sein sollte. Ne? Also klar, es gibt natürlich auch die Personen, die drehen sich rum, gehen raus und dann war es das. Ne? Dann ist das Unternehmen für die Geschichte, das gibt's auch. Aber ich habe schon so das Thema gehört oder des Öfteren gehört, dass eben halt dann tatsächlich nachher ein Kompetenzgerangel da gewesen ist, weil eben die Person noch drin war im Unternehmen und nicht abgegeben hat. Und weiterhin quasi so machen wollte wie vorher, aber eben halt sich auf nichts eingelassen hat und vor allen Dingen die neue Chefin oder den neuen Chef dann eben halt gar nicht hat sich quasi entfalten lassen. Und das ist natürlich ein Szenario, was man auf jeden Fall ausschließen muss. Und auch da gilt wie immer maximale Kommunikation im Vorhinein und wirklich über alle Situationen transparent sprechen und vor allen Dingen auch mal klären, wie ist denn die emotionale Situation. Wie sehr hängst du denn gerade noch an dem Unternehmen und wie sieht denn der Weg dann aus und was lässt du zu und was lässt du nicht zu, wenn wir noch in anderer Form verbunden bleiben?
Ich konnte mich gerade direkt an zwei Gespräche erinnert, die ich geführt habe mit, das eine ist wird ein Betrieb übernommen, da habe ich mit der jungen Person gesprochen und das andere, da wird der Betrieb abgegeben, da habe ich mit dem jetzigen Inhaber noch gesprochen. Und von beiden, die haben sich über beide mit der Aussage in der Mitte getroffen auch. Also waren zwei Gespräche unabhängig voneinander. Und da hörte ich ganz viel von, ja, ich muss ja auch nicht alles preisgeben und solle Zahlen doch selber ranholen. Und ich weiß nicht, was war nicht nur so Kompetenzgerangel, sondern vielleicht auch so ein Machtgerangel. Auch viel mit so Geheimnistuerei. Ich denke, es sollen doch beide nachher zufrieden sein. Du kannst happy sein, dass du deinen Betrieb übergibst. Dann tu doch alles dafür. Und du kannst auch happy sein, dass du deinen Betrieb bekommst. Dann so, ne? Und da war irgendwie so wenig, die haben sich wenig in der Mitte getroffen, sondern es war wirklich wie, ja, verkaufst du über eBay Kleinanzeigen deine Winterreifen. Irgendwie was so. Keine Ahnung. Ganz, ganz schräg.
Ja, und wir reden ja hier über eine Verantwortung für Menschen, nicht nur für die, die da handeln, sondern auch noch für alle anderen, die da mit am Unternehmen hängen, ne? Und das ist dieser Situation nicht würdig. Und deswegen ist das so, ist das wirklich eine Situation, deswegen sage ich ja auch, bereite dich ab dem ersten Tag auf eine Nachfolge vor und du hast an der Emotion auch schon gearbeitet. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Und Also gibt ja, diese Situation wird, ist ja total verhängnisvoll. Also wenn ich mich nicht darum kümmere, dass ich es vorbereite, komme ich nachher in die Situation, dann muss ich abgeben an irgendwen und kann noch nicht mal in einer Form, ja, vielleicht auch die richtige Person identifizieren, die es sein sollte. Also gibt so viele wichtige Argumente da an der Stelle. Und ja, was halt gar nicht geht, ist dann wirklich dann dieses, ich mache mein Ding und lass die andere Person dann rechts oder links liegen. Das ist ein Thema, das geht nicht und das, was ich auch mal erlebt habe, ist, dass eben halt dann zum Beispiel auf dem Firmengelände dann noch ein Wohnwagen stand von der Person. Und dann war der Lagerist halt noch da, der den halt noch kannte, den alten Inhaber. Und dann wurde nicht nur ein Pläuschen gehalten, so jedes Tag halbe Stündchen, sondern eben halt dann auch nochmal, hast du nochmal eine Gasflasche für mich? Kann ich die mitnehmen und so weiter, ne? Und so nach dem Motto, das kann man ja mal verbildlichen. Ich miete eine Wohnung und mein Vermieter kommt jeden Tag und guckt in den Kühlschrank. Ja, so muss man sich ja da fühlen, ne, an der Stelle, ne? Und dann ist das auch so, natürlich aufgrund der alten Gegebenheiten, ist ja mein alter Chef und so weiter, dann lässt man das zu, auf dieser Lageristenstelle zum Beispiel, aber auch vielleicht in der vorarbeitenden Position oder auch auf anderen Ebenen, weil der ist ja der alte Inhaber, ist ja der, ne, der ist ja der Namensgeber oder so, ne? So total wichtig noch. Und selbst, also das heißt auch, selbst wenn so jemand ausgeschieden ist, komplett, der sagt, pass auf, von heute auf morgen, ich drehe mich rum und bin weg. Selbst dann hat man immer noch mal Berührungspunkte, wo man dann merkt, okay, da stimmt was nicht, beziehungsweise es dürfte nicht so sein. Und das hat natürlich auch mit Respekt zu tun, ne? So, und wie soll ich sagen? Es ist sehr einfach für die abgebende Seite zu sagen, ich habe ja das Unternehmen abgegeben, war ja so viel wert und ich habe fast verschenkt und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sind da Menschen, die wirklich jeden Tag kämpfen, dass das Unternehmen überhaupt noch weiter funktioniert, so wie es eben halt hinterlassen wurde. Und dann hat man irgendwann so diesen Überblick bekommen, dass man aus diesem Alltags, dieses Überwasserstehen quasi dann so diesen klaren Blick wieder entwickelt hat, weil man wieder es geschafft hat. Und dann stellt man auf einmal fest, ja, hier geht jede Woche eine Flasche Gas über den Tisch, ne? So, und solche Sachen halt einfach, die sich dann ergeben. Das heißt also, ihr solltet schon schauen, also je nachdem, in welcher Position ihr gerade seid, sagen wir mal, wollt jetzt ein Unternehmen übernehmen, schaut euch die verkaufende Seite genau an. Schaut euch genau an, arbeitet mit den Personen, also deswegen in der Familie super einfach an der Stelle. Bei Fremden, wenn man in dem Unternehmen vorher schon gewesen ist, also das heißt also, wenn man schon angestellt in dem Unternehmen war, auch eine sehr überschaubare Sache, weil man dann sehr gut entscheiden kann, wie ist die Person charakterlich, die ab das Unternehmen abgibt. Ist sie jemand, der in die Wohnung kommt und dann in den Kühlschrank reingeht dann jeden Tag, oder ist es eine Person, die wirklich mit Verantwortungsbewusstsein und mit Respekt eben halt agiert? Oder ist das Unternehmen entsprechend, wenn du komplett gar keine Ahnung hast, wie das Unternehmen so aufgestellt ist, weil du wirklich nur anhand von Zahlen kaufst, dann muss man schon schauen, dass man so ein paar, ja, für sich selber ein paar Kontrollmöglichkeiten drin hat und im schlimmsten Fall im Kaufvertrag eine Rückabwicklungsklausel drin ist. Sollte das Unternehmen nicht die gewisse Parameter, die vielleicht dann besprochen worden sind vorher, die auch vertraglich geregelt sind, dann eben halt nicht nachweisen.
Ja, ganz viele wichtige Punkte, die du gesagt hast, und dieses Ausnutzen von Machtverhältnissen, ne, mit dem Lageristen und sowas, das kann ich mir gut vorstellen, dass das, man bringt ja auch diesen Lageristen dann in eine Situation, die extrem unangenehm ist. Das hat ja auch etwas, also zeigt ja auch etwas von dem Menschen wieder, ne? Ich bin hier der alte Inhaber und so weiter. Ganz üble Nummer. Okay, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Übernahmeprozess. Schafft man den alleine oder sollte man sich in irgendeiner Form begleiten lassen?
Es hängt ein wenig vom Unternehmen ab. Wenn ich schon sehr unternehmerisch aktiv bin, das heißt, im Grunde ja schon quasi den Plan der Übergabe im Kopf habe und vielleicht sogar schon irgendwo festgeschrieben habe und auch schon dieses Thema Notfallkoffer habe und so weiter, dann kann es sein, dass man keine Beratung von außen braucht. Ja, weil man vielleicht auch gar nicht mehr so fachspezifisch unterwegs ist, sondern wirklich eher in diesen unternehmerischen Tätigkeiten, das heißt also am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen, dann glaube ich, braucht man das nicht unbedingt. Trotzdem sind natürlich immer Meinungen von externen und vor allen Dingen Meinungen auch gerade vielleicht bei den entscheidenden Gesprächen, dass dann mal Leute dabei sind, die eben halt nicht emotional gebunden sind, mit Sicherheit trotzdem sehr, sehr wertvoll. Also von daher, wahrscheinlich braucht man die Beratung wenig, aber an den wichtigen Stellen sollte man schon darüber nachdenken. Und übrigens, das ist kein Steuerberater und das ist auch kein Rechtsanwalt. Also da muss man schauen, dass man wirklich jemanden nochmal dazu nimmt, der eine andere Expertise auch dann mitbringt und auch ganz anders auf die Sachen schaut. Wahrscheinlich ist es sogar jemand, der in einem Gewerk oder zumindest mal in dem Handwerk zum Beispiel unterwegs gewesen ist, der das besser versteht, der sowohl die eine Seite versteht als auch die andere. Wenn man wirklich jetzt in der Situation ist, ich sage jetzt einfach mal 55 plus, sollte man, damit das strukturiert abläuft und damit man wirklich innerhalb von 3 Jahren ein übergabereifes Unternehmen entwickelt hat, und 3 Jahre ist unter Umständen schon ambitioniert, das ist immer die Frage der Zuarbeit natürlich auch, oder wie viel Zeit möchte man investieren, aber wenn man das möchte, muss man auf Unterstützung zurückgreifen. Wenn man natürlich mehr Zeit hat und sagt, okay, ich verstehe jetzt so langsam, dass das Sinn macht und so weiter, dann sollte man trotzdem immer mal wieder jemanden haben, der einen Ratschlag geben kann. Also von daher, in beiden Fällen im Grunde eigentlich ja. In dem einen Fall vielleicht nur in den ganz wichtigen Situationen und bei dem anderen dann auch eben halt in der Begleitung. Und ich würde heute definitiv die Sachen ganz anders machen, als wie wir es damals gemacht haben. Die zweite Übernahme von meinem Vater, die würde ich exakt genauso machen und die würde ich übrigens auch zumindest mal zu einem Großteil des Szenarios, so wie wir es gemacht haben, auch jedem, der abgibt, aber auch übernimmt, eben halt vorschlagen, denn Heute gibt es, ist ein Handwerksbetrieb für aus Bankensicht nicht mehr so viel wert oder hat nicht mehr diese Werthaltigkeit zur Beleihung oder zur Stellung von entsprechenden Kaufmitteln oder Krediten und Ähnlichem. Deswegen muss man immer schauen, dass man auch bereit ist, ein Verkäuferdarlehen, also quasi man gibt das Unternehmen ab, man stellt fest, Summe X ist vereinbart und die wird dann monatlich entsprechend ausgezahlt. So eine Konstellation ist für beide, denke ich, akzeptabel und vor allen Dingen für die kaufende Seite ein Qualitätsmerkmal auch. Denn nur dann, wenn ich mir nicht sicher bin, dass mein Unternehmen das kann, mache ich das gar nicht, ne? So, und dann, wenn ich mir aber sicher bin, dann kann ich es in Erwägung ziehen. Natürlich immer noch mal dann auch geprüft, die Person, ist sie sehr waghalsig, die übernimmt, oder ist sie tatsächlich technisch auf einem sehr hohen Stand und so weiter und ist da gut unterwegs. Und das sind alles so natürlich Faktoren, die da reinspielen. Und es ist ein Thema, wir könnten jetzt noch eine Stunde weitersprechen, wenn ich ganz ehrlich
Mindestens.
bin. Denn desto länger man darüber redet, desto mehr Spaß kriegt man auch dabei. Und also, lange Rede, kurzer Sinn. Beratung macht definitiv Sinn in dem Thema. Denn warum muss man das Rad neu erfinden, wenn schon viele diese Prozesse durchhaben und entsprechend unterstützen können?
Ja, und vielleicht auch nur, um mal ein paar Dinge laut durchzudenken. Das hilft ja manchmal auch schon, ne? Man sitzt dann da in seiner eigenen Suppe und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das hilft ja schon, wenn man da mal mit jemandem einfach mal nur so die Sachen sortiert im Kopf. Die andere Person muss ja häufig auch gar nichts sagen, ne? Es reicht ja dann schon, wenn man es laut ausspricht und dann aber vielleicht doch hier und da, ja, ich würde Richtung A oder Richtung B wählen, vielleicht dann doch, oder hast du darüber schon nachgedacht und ich hätte jetzt das noch bedacht. Ich glaube, das ist schon viel wert, wenn man da mit jemandem, der sich aber auch auskennt mit sowas, natürlich auch mal unterhalten kann. Ja.
Ja, und stell dir den 3-, 4-, 5-Personen-Betrieb vor, und das ist ja so der Standard im Handwerk. Ich glaube, 5 Personen rum ist der Schnitt, und dann bist du selbst und ständig unterwegs. So, und dann ist die Frage, wie viel Muße hast du, wie viel Kapazität hast du auch, ne? Also ich fahre auch manchmal nach Hause und habe Kopfschmerzen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jeden Tag 10 Stunden in Dauerdruck bin, dann habe ich nicht an der 11. Stunde Lust, jetzt mir Gedanken zu machen, wie baue ich mein Unternehmen auf, dass es übergabefähig ist. So, und da muss man einfach überlegen, wo ist der Schwerpunkt, wo verdiene ich am meisten Geld oder womit verdiene ich mein Geld? Und dann muss man manchmal auch sagen, einfach, gut, da kommt jetzt jemand, der unterstützt mich. Und wie du schon sagst, und wenn es einfach nur mal ist, den Fall durchzusprechen, ist auf jeden Fall total wertvoll, einfach schon mal mit diesen Anhaltspunkten oder auch diesen, es sind ja auch, stell mal so vor, man wird so ein Dreiergespräch jetzt führen, also die Kaufinteressentenseite und auf der anderen Seite verkaufende Seite und dann noch jemand, der dazukommt. Dann sprechen die zwei Seiten miteinander und der dritte kann dann einfach nur sagen, hör mal, für dich würde ich so und so noch helfen, aber auch vielleicht bei der kaufenden Seite, hör mal, da siehst du mancher Sachen ein bisschen zu sehr blumig, sollst du noch mal drüber nachdenken und so weiter. Und du sagst ja eben gerade bei den jungen Leuten, ist ja viel Energie dabei und totale Motivation. Das ist auch total wertvoll, aber im Grunde brauchen auch diese jungen Menschen Unterstützung dabei, damit sie nicht ja, anderer Fall jetzt nicht gegen die Wand laufen, ne? Aber ich habe jetzt zum Beispiel gehört, jemand hat einen Betrieb übernommen und dann, weil er ja gerade jetzt unternehmerisch tätig ist, musste ein neues Haus her, neue Küche, neues Auto, ja, dann ist die Nummer direkt vorbei, ne? Also auch da gilt es immer so ein bisschen Bodenhaftung, Erdung zu behalten, und deswegen macht es vielleicht manchmal total Sinn, so einen Prozess komplett begleiten zu lassen, ja.
Und da gibt es ja inzwischen auch ganz viele Förderprogramme oder Mentorenprogramme oder von der Handwerkskammer oder auf externe Berater. Da gibt es ja wirklich unfassbar viele Möglichkeiten. Ja, da würde ich mir auch wünschen, dass sich viele da öffnen und sagen, ich bin bereit, das reflektiert zu machen und mir vielleicht auch mal anzuhören, dass irgendwas nicht so gut durchdacht ist. Das, ja, macht total Sinn. Okay, letzte Frage, allerletzte Frage. Zum Thema. Drei Dinge, die es braucht bei der Übernahme, bevor es heißt, nach Fest kommt ab.
Es braucht einen Plan, es braucht Struktur und natürlich, wie es immer ist für ein Unternehmen, Vision.
Oh, schön, schön kurz und knapp. Mensch, Oliver, jetzt hast du mich überrascht.
Ja, ich hatte die Einleitung schon so lange gemacht eben, deswegen habe ich gedacht, komm, halte ich jetzt zurück.
Vielen, vielen Dank. Vor allem, dass du bei mir im Podcast warst. Ich freue mich darauf, dass wir uns dieses Jahr ja noch auf einigen Veranstaltungen sehen werden. Und ja, das schön, dass du hier warst. So, ach, ja, eigentlich hätten wir auch sowas mal echt machen können, ne? Aber ja, gut, ich war ja schon bei dir bei Handwerk spricht. Da haben wir es ja schon in echt auch unterhalten. Da warst du ja in der Moderatorenrolle. Genau. Und vielleicht magst du da kurz noch etwas zu sagen, was dein Handwerk spricht ist.
Ja, also Handwerk spricht ist einer meiner Formate, wo es darum geht, wo Menschen aus dem Handwerk für das Handwerk quasi sprechen oder halt Expertinnen und Experten, die Impulse geben möchten für das Handwerk. Und ja, auf dem YouTube-Kanal sind ganz gute Klickzahlen auch immer drauf. Bei Spotify kommen jetzt auch wieder die Folgen. Die werden mal gerade, da mein Kanal gerade erst eröffnet. Und da geht es darum, wirklich dem Handwerk etwas Gutes zu tun, Menschen, die wirklich Impulse liefern können, dann auch ja, in die Sichtbarkeit zu bringen, zumindest mal oder mindestens mal für den Moment. Denn wir besprechen dort alle Themen, die total relevant sind. Und deswegen kann da auch jeder sich melden und sagen, pass auf, ich habe hier ein Thema, brennt mir unter den Nägeln, ich möchte unbedingt mal mit dir reden. Das geht natürlich. Jetzt mache ich gerade in deinem Podcast Werbung für meinen. Das ist auch ein bisschen bescheuert,
Ich
ne?
habe dich
Aber gut.
aufgefordert, das ist
Gut.
okay.
Naja, und das ist eine schöne Sache, so wie du das ja auch hier machst. Das ist einfach total wichtig, dass wir genau diese Gespräche führen. Wir müssen dafür Sorge tragen, einmal, dass wir im Handwerk an sich gefestigter sind und dass die Zukunft des Handwerks einfach gefestigt ist. Aber wir dürfen natürlich auch, und das ist natürlich das andere Schöne dabei, wir dürfen auch oft darüber reden, wie schön das Handwerk ist. Nicht nur wie wichtig, sondern auch tatsächlich, wie schön es ist und vor allem, wie engagiert viele Menschen im Handwerk unterwegs sind. Und das kommt ja leider in den regulären Medien, sage ich jetzt einfach mal, oft nicht so rüber. Auch wenn man es vielleicht versucht, aber es kommt auf jeden Fall nicht an. Und deswegen sind halt Formate, so wie du es hier betreibst, total wichtig. Und da braucht es uns für natürlich, das ist schon mal super, aber es braucht auch ganz viele andere noch. Denn wir müssen mit dem Handwerk ganz, ganz klar und ganz, ganz massiv in die Sichtbarkeit. Denn wir sind wichtiger, als viele glauben, und wir sind vor allen Dingen besser, als viele glauben. Das ist, glaube ich, entscheidend.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Lieber Oliver, vielen Dank, dass du da warst. Ich sage bis bald.
Katrin, vielen Dank für die Einladung und viel Spaß beim Zuhören.
Danke.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.